Gorilla was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, willkommen zurück beim Sportphysio Talk Podcast. Es ist leider eine Zeit vergangen seit der letzten Folge. Die Gründe dafür möchte ich euch jetzt gleich einmal zu Beginn der Folge kurz näher bringen. Nichts Schlimmes passiert. Im Endeffekt war einfach nur sehr wenig Zeit da, weil einfach ganz viele private Themen und auch sehr viele Patienten in den letzten Monaten bei mir in der Praxis waren und ja, leider dann solche, ich sage jetzt mal, Sozialprojekte wie der Podcast, der ja einfach von mir unentgeltlich stattfindet in meiner Freizeit, da einfach dann die Zeit leider ausgegangen ist, dass ich da wirklich qualitative Folgen auch präsentieren kann. Und das ja hat dann einfach dazu geführt, dass jetzt einfach eine längere Pause war. Aber jetzt, wie gesagt, geht's auch wieder weiter. Ich freue mich da auch gleich Anschluss an unsere letzte Folge zu nehmen. Wir hatten ja das große Thema des vorderen Kreuzbandrisses. Da hatte ich den Dr. Wienisch zu Gast bei mir, wo wir so ein wenig darüber gesprochen haben, aus ärztlicher Sicht die Ansätze bei einem Kreuzbandriss, was macht man gleich am Anfang, welche Operationsmethoden und so weiter sind da sozusagen möglich. Also wir haben da so quasi einen Einblick aus ärztlicher Sicht bekommen. Ich habe dann dazu einige Fragen bekommen und ja klar, ich sage jetzt mal, jeder Arzt oder jede Ärztin hat ihre eigenen Ansätze und Erfahrungen. Und deshalb kann natürlich, hätte ich jetzt einen anderen Arzt oder Ärztin zu Gast gehabt, hätte da vielleicht auch sagen können, ja, okay, er macht nur Semitendinosus-Sehne oder wie auch immer halt. Deshalb, da gibt es einfach Unterschiede, was ich auch gut finde. Ich glaube, man sollte einfach unterschiedliche Ansätze auch haben. Es gibt einfach diese Optionen, mit unterschiedlichen Transplanten auch zu arbeiten. Und wie gesagt, jeder hat da einfach seine eigene Erfahrung damit. Und also jede bringt ihre Vor- und Nachteile mit, definitiv. Das besprechen wir dann eh auch noch. Und die Wahl des Transplants sollte meiner Meinung nach von individuellen Faktoren bestimmt werden, wie dem Aktivitätsniveau, die Sportart, die Anatomie des Patienten oder der Patientin und meiner Meinung nach, wie gesagt, weniger von der Präferenz des Chirurgen erfolgen, wo er jetzt oder sie die meiste Erfahrung damit hat, sondern ich finde, da sollte man schon auch sagen, hey, okay, das ist deine, du hast eine starke Beinachse, valgusierend zum Beispiel. Und da kann man auch meiner Meinung nach, aber das ist natürlich Operateurin-Sache, dass man hier auch wirklich darauf achtet, was ist wirklich für den oder die Patientin die sinnvollste Methode und nicht nur sein Schema F auch drüber setzt. Wichtig ist aber, dass einfach im Sinne des Patienten oder der Patientin immer entschieden wird, welches Transplant dann auch genommen wird. Das heißt, was ich immer empfehle, und das ist immer, wenn mich jemand fragt, hey, wie schaut's aus bezüglich Operieren, sage ich immer, wenn, dann ja, bitte immer bei einem Kniespezialisten dich vorstellig machen sozusagen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, sowohl jetzt die OP als auch die Reha sollte definitiv jetzt von jemandem durchgeführt werden, der oder die sich damit auch wirklich auseinandersetzt. Es ist jetzt kein Bashing, aber wir haben es in Folge 1 gehört. Es geht darum, wirklich bei einer vorderen Kreuzband-OP gibt es ganz viele Schritte, wo einfach auch Fehler passieren können oder wo man einfach auf Situationen oder auf Schritte treffen kann, die einfach eine wo man reagieren muss. Und natürlich, umso weniger Erfahrung man dann hat, umso weniger kann der oder die dann reagieren und dann hat es einfach das Outcome oft, dass dann vielleicht das Transplant nicht ganz richtig gut eingesetzt ist und so weiter oder was auch immer. Wie gesagt, wir haben in Teil 1 eh dazu gehört, dass es da einfach unterschiedliche Schritte gibt, wo definitiv Fehler passieren können. Und da ist einfach meine Empfehlung, wirklich zu einem Kniespezialisten zu gehen, wirklich zu sagen, okay, ich möchte da mit jemandem zusammenarbeiten, von dem ich mich operieren lasse, der auch wirklich Erfahrung in der Sache hat und eben dann auch in der Rehabilitation. Es braucht meiner Meinung nach diese Nerds und diese Spezialisten und Spezialistinnen, die sich auf ich sage jetzt mal, gewisse Körperpartien auch sozusagen ein bisschen spezialisiert eben haben. Ich weiß, das ist oft in der Physio so eine, ja, so eine Meinung, die nicht von allen gut geheißen wird, weil wir müssen ja sozusagen alles können und wir sind ja da, um die Leute zu unterstützen und ich muss genauso gut ein Schwindel behandeln können, wie ich ein Supinationstrauma zum Beispiel behandeln kann. Ich sage da ganz klar nein. Ich finde, man sollte seine Spezialgebiete ruhig haben, die kann man sehr gut vertiefen. Dann, wenn du es oft machst, dann machst du es meistens auch sehr gut und kannst die Leute dann auch wirklich richtig, richtig gut unterstützen, dass sie einfach davon profitieren und dass sich die Reha vielleicht nicht unnötig in die Länge zieht oder es einfach zu Situationen kommt, wo man dann einfach nicht mehr weiter weiß und dann macht man einfach nur irgendwelche Dinge. Also ich bin da klar, ein Gegner davon, dass man sagt, man muss alles können. Ich glaube, dann machst du alles gut bis befriedigend vielleicht. Klar, die Basics zu allen Sachen, das sollte da sein. Ich glaube, jeder Physio kann jemandem helfen, der vielleicht akut eine Problematik im Nacken hat und so weiter und so fort. Definitiv, aber ich sage ganz klar, Schlaganfallpatient zum Beispiel ist bei mir einfach definitiv an der falschen Stelle, den kann ich nicht unterstützen, auch wenn es bei, ich sage jetzt mal, HWS-Problematiken, höhergradiger mit Bandscheibenproblematik und so weiter, das ist einfach nicht mein Spezialgebiet, da habe ich nicht die Ausbildungen dazu gemacht, da fehlt mir einfach auch so ein wenig die Interesse und auch die Hingabe dafür, eben zum Beispiel ganz anders wie beim Kreuzband. Kreuzband ist für mich so mein Steckenpferd, da stehe ich mittlerweile bei ungefähr über 300 therapierten Kreuzbändern und mir wird nie fad, ganz im Gegenteil. Ich kann da nur Tom Brady zitieren, der gefragt wurde, welcher sein schönster Super Bowl-Ring ist. Und er hat gesagt, der nächste. Und genauso sehe ich es auch bei der Kreuzbandreha. Ich möchte in jeder Reha was Neues integrieren, die Erfahrungen aus den vorigen mitnehmen und so baut sich das einfach auch nach der 320. Es schaut die 321. vielleicht wieder. Natürlich, der rote Faden ist da, aber trotzdem sind es vielleicht da ein paar Nuancen individuell angepasst oder etwas wird neu integriert und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auch da ein ständiger Wachstum da und mich interessiert das Thema einfach wahnsinnig und das ist einfach, wie gesagt, ich finde das okay, wenn man sich auf eine Sache auch spezialisiert. Und gerade beim Kreuzband ist es bei mir einfach so, dass mir das einfach, da geht mir nie die Lust aus, da vertiefe ich mich immer weiter und versuche das auch immer in die Therapie auch umzusetzen. Und das könnte ich einfach nicht mit allen Pathologien auch schaffen. Deshalb zusammenfassend, know your skills und weiß, worin du gut bist und dann spezialisier dich drauf, wo auch die Interesse vor allem da ist und dann kannst du jemanden wahrscheinlich auch wirklich, wirklich gut im Zuge seiner Reha oder im Zuge seiner Schmerzproblematik auch weiterhelfen. So viel zur Spezialisierung. Ein weiterer Punkt, Zeitpunkt der Operation. Auch eine Frage, die ich bekommen habe, wann sollte man sich operieren lassen? Auch da entweder natürlich sofort, best case, in den ersten 24 bis 48 Stunden, einfach aufgrund der Wundheilung. Da haben wir einfach noch diese erste Phase der Entzündungsphase. Das heißt, entweder hier oder eben abzuwarten, bis sämtliche Reizzustände weg sind. Aber wir wissen, wir kennen unser Gesundheitssystem. Oft ist es mit längeren Wartezeiten verbunden, dass man nicht einfach sagen kann, ich werde nächste Woche operiert. Das geht vielleicht dann, wenn man eine private Zusatzversicherung hat, wenn man vielleicht in einem Verein spielt. Also Profisportler, Sportlerinnen werden da sicher schnell einen OP-Termin haben und werden vielleicht noch am Tag oder einige Stunden danach. Man kennt die Bilder von der Streif von Kitzbühel, wenn dann Skifahrer gut vor 3 Stunden noch auf den Skien gestanden sind, gestürzt sind und 4 Stunden später gibt es den Social Media Post auf Instagram mit Daumen hoch, wo der oder die schon operiert worden ist. Das sind natürlich Zustände, die man im Profisport hat. In der Allgemeinheit ist es natürlich dann oft mit längeren Wartezeiten verbunden und ich sage immer, es gibt jetzt nicht so in 2 Wochen, in 4 Wochen, in 6 Wochen. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass das Knie, das Verletzte am Tag, dass der OP einfach keinen Reiz hat oder so gut wie keinen Reiz hat, eine gute Beweglichkeit hat, nicht erhöhte Temperatur hat in dem Lokal, in dem Bereich. Das sind eigentlich meiner Meinung nach so die Dinge, an die man auch arbeiten sollte. Egal, welche Methode verwendet wird, wie gesagt, bei allen, also wenn es dann eben zu einer Operation kommt, bei allen ist es eben wichtig, dass das Knie am Tag der OP dann eben in einem reizfreien, sehr guten Zustand ist. Das heißt, präoperativ sollte das meiner Meinung nach im Vordergrund stehen. Wenn die Zeit da ist, dann sehr, sehr gerne auch mit präoperativen Trainingstherapie arbeiten, sei es jetzt Muskel, sei es jetzt Sensomotorik, Stabilität, Beweglichkeit, alles, was da mitspielt, kann man da auf jeden Fall präoperativ auch einbauen, aber immer natürlich unter der Kontrolle, dass kein Reiz im Knie entsteht. Generell für die präoperative Phase ist natürlich, wie gesagt, zeitabhängig. Es gibt welche, die kriegen erst vielleicht in 6 Wochen einen Termin, dann kann ich natürlich ganz andere Reize setzen als jemand, der in 2 Wochen operiert wird. Da brauche ich jetzt nicht mit Muskelaufbau anfangen, eher erhaltend arbeiten, eher mit Maßnahmen arbeiten, damit kein Reizzustand im Kniegelenk entsteht, ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, als jetzt da in 2 Wochen den Stress zu haben und sagen, wir müssen jetzt noch einen Muskelaufbau hinbekommen, Hypertrophie. Geht meistens oft nach hinten los, weil das Knie dann oft darauf reagiert, auf den höheren Reiz. Also wie gesagt, die Zeit bestimmt so ein bisschen das Vorgehen in der präoperativen Phase. Genau, das sind einmal so grundlegend, ein bisschen Wiederholung von der ersten Folge wegen Entnahmestellen und so weiter und so fort. Und dann, da habe ich mir jetzt eben dazu entschlossen, dazu wirklich auch eine eigene Folge eigentlich zu machen. Geplant habe ich eigentlich, dass ich jetzt dann sofort starte mit Tag 0 nach der OP. Aber es kamen dann einfach wirklich viele Fragen zu diesem Thema operieren, ja oder nein. Wie gesagt, wir haben in der Folge 1 kurz darüber gesprochen, aber es sind da auch wieder Fragen aufgekommen und deshalb habe ich mir gedacht, möchte ich das Thema aus meiner Sicht jetzt mal kurz abhandeln, damit da mal alles gesagt ist, aus meiner Sicht sozusagen, konservative Reha versus chirurgische Versorgung sozusagen. Also wie gesagt, wir beschäftigen uns ja aktuell sehr intensiv mit dem konservativen Trend in der Rehabilitation von des vorderen Kreuzbandes, was ich grundsätzlich wirklich in Ordnung finde. Und wir sollten und müssen auf diesem Bereich natürlich Forschung betreiben, das ist ganz klar. Das sind einfach die gefragt, die in der Forschung auch tätig sind. Ich glaube, die in der Praxis tätig sind, da wird es schwierig zu sagen, ja, ich mache da jetzt meine Studie mit meinen ganzen Kreuzbandpatienten. Ich glaube, dass wird schwierig sein, da eine homogene Gruppe zu finden, weil die Betroffenen oft so quer durcheinander sind. Es gibt natürlich gute Hinweise darauf, dass ein Kreuzband auch wieder heilen kann. Hinsichtlich der Biomechanik auch ist das definitiv schlüssig und wir kennen ja auch die Geschichten von Dr. Khalifa, der in Salzburg praktiziert hat, der ja auch schon vor sehr vielen Jahren mit einer Technik, die in Verbindung mit einem, also eine manuelle Technik, wo ganz, ich denke, ohne selbst dabei gewesen zu sein, ging es da ganz viel um Stimulus von Durchblutung, Stimulus von Stoffwechsel, Stimulus von ja ganz tiefen myofaszialen Behandlungen, also die ich kenne, die dort waren, haben berichtet davon, dass das sehr schmerzhaft war, die Behandlung. Es war immer in Kombination mit so einer sehr wärmenden Salbe, die einfach stark Durchblutung auch anregt und einfach der Gedanke, glaube ich, um das nachzuvollziehen, von Dr. Khalifa war, dass man einfach hier mit wahnsinnig hohen Stoffwechsel- und Durchblutungs- und Faser- oder Faszienbehandlungen hier versucht hat, das Kreuzband zu stimulieren, aber auch immer nur unter der Berücksichtigung, wenn gewisse Faktoren auch da waren. Das heißt, da reden wir vielleicht ja noch später, da gibt es eben diesen Synovialschlauch, der das Kreuzband umgibt, der sozusagen wie so eine Art Führung dann auch da ist. Also wenn der noch vorhanden ist, dann kann es sein, dass das Kreuzband natürlich auch eine Führung hat, wenn da vielleicht noch ein paar Fasern da sind, dass das einfach aufgrund dieser Technik dann stimuliert wird. Er praktiziert selber nicht mehr. Ich glaube, es gibt ein paar Nachahmerinnen. Er selber hat das aber, glaube ich, nie wirklich weitergegeben und ist auch natürlich für die Evidenz Hardliner. Ich glaube, es gab da auch nie wirklich feste Studien dazu oder wenn dann nur in der eigenen Anwendung sozusagen. Das Ziel war einfach immer, dass dann ein Kontroll-MRT nach 3 Monaten gemacht worden ist. In dem Zeitraum haben die Patientinnen einfach mit dieser wärmenden Salbe auch regelmäßig eingeschmiert plus konservatives Training und dann war im MRT einfach zu sehen, dass es hier auch zu einer Neubildung des Kreuzbandes oder Fasern des Kreuzbandes stattgefunden hat. Nochmals, für mich ist es eine Möglichkeit, definitiv, aber auch das ist natürlich immer faktorenabhängig und ich finde einfach, dass mir fehlen aktuell einfach noch so diese handfesten Ergebnisse, dass ich wirklich sagen kann, ich stehe dahinter, dass ich da jetzt wirklich diesen konservativen Ansatz auch wähle. Ihr kennt mich, der Podcast heißt der Sportphysiotalk. Ich rede da jetzt wirklich von Leuten, die sportlich aktiv sind. Ich rede jetzt nicht vom Hausgarten-Küche-Patienten. Da definitiv muss das Kreuzband nicht zwingend operiert werden, weil, ja, ich glaube, hier Matthäus durchaus probieren kann, um zu schauen, ob da eine längere Therapie, konservative Therapie auch den nötigen Erfolg bringt. Wenn einfach das Aktivitätsniveau nicht zu hoch ist, kann man natürlich die Risiken einer OP sehr gerne auch vermeiden. Nach einer OP hast du einfach die Zustände dieser Muskelatrophie, der Schmerzen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt, ich sage jetzt mal, für Leute, die vielleicht jetzt nicht diese Motivation mitbringen, ins Fitnessstudio zu gehen, täglich ihre Übungen zu machen, da, glaube ich, ist der konservative Ansatz definitiv der richtige für die, weil einfach, ja, du hast nach der Verletzung natürlich eine kurze Zeit, einen Reizzustand im Kniegelenk, aber der Muskelschwund ist meistens nicht so stark und jeder, der schon mal eine Kreuzbandreha selbst vielleicht auch durchgemacht hat, das ist ein harter Weg, dieser Muskelaufbau und ich glaube, dass viele, die diese Motivation nicht mitbringen, weil sie vielleicht noch nie Krafttraining gemacht haben, weil sie noch nie wirklich nach Trainingsplan trainiert haben, dass das für die eine wahnsinnige Herausforderung ist und viele das oft nicht schaffen und dann einfach aufgrund der Operation, weil sie einfach das nicht bewerkstelligen können, das in ihren Alltag zu integrieren, weil die Motivation fehlt, ins Fitnessstudio zu gehen, dass die dann einfach wahnsinnige Probleme auch mit einer Operation haben. Und dann kommen einfach diese Themenpunkte auch raus, dass die OP vielleicht nicht der richtige Ansatz war. Und deshalb glaube ich, außerhalb des Sportes sollte es wahrscheinlich jeder, den sein Ziel es vielleicht nur ist, einkaufen zu gehen, spazieren zu gehen, vielleicht am Strand herumzugehen im Urlaub oder was auch immer, aber wo keine hohen Ziele da sind, dass diese Leute auf jeden Fall den konservativen Weg auch gehen sollten. Die Überlegung, dass jetzt ein Kreuzband, ein vorderes auch heilen kann, die gibt es ja grundsätzlich schon länger. Ist jetzt nicht so, dass das erst 2023 rausgekommen ist. Ich glaube, in den frühen 2000er, was ich mich so zurückerinnere, gab es so die ersten Überlegungen dafür. Eine große Studie, die eben diesen Ball dann noch einmal ins Rollen gebracht hat, und wo ganz viele eben drauf aufspringen, bezüglich Selbstheilung des vorderen Kreuzbandes, ist diese Canon Trial Studie. Das war einfach so eine randomisierte Kontrollstudie, die einfach Ergebnisse untersucht hat von einer früheren vorderen Kreuzbandrekonstruktion im Vergleich zu einer Reha mit einer verzögerten, also sprich den konservativen Ansatz. Man hat da eine Probandengruppe von so um die 120, glaube ich, gehabt, alle so einem aktive Patienten, durchschnittliches Alter, so um die 26. Und wie gesagt, eine Gruppe hatte eben eine sofortige Konstruktion und die andere eben nicht. Es hat sich dann eben gezeigt, dass da grundsätzlich keine signifikanten Unterschiede zu sehen waren hinsichtlich Funktionalität, Schmerzen und Aktivitätsniveau. Und dass es eben auch dazu gezeigt hat, dass es bei einer isolierten vorderen Kreuzbandruptur es definitiv eine valide Option ist, insbesondere wenn jetzt eine spätere Operation auch vielleicht in Betracht gezogen wird, dass man hier einfach auch mal diesen konservativen Ansatz auch wählt. Aber es ist einfach so, und das muss man sagen, 120 Studienteilnehmer sind jetzt nicht so viele, meiner Meinung nach. Also es ist schon auf die ganze Sportbranche umgelegt. Ich weiß jetzt auch nicht, wann das Profisportler, Sportlerinnen, da fehlt mir ein wenig, oder Leute, die zumindest auch Geld damit verdient haben, da fehlt mir ein bisschen so der Einblick in das Ganze. Deshalb finde ich, hat diese Studie einfach auch ihre Schwachstellen. Was meine ich damit mit Schwachstellen? Es gibt einfach bestimmte Sportarten, wo ich diesen Weg definitiv ausprobieren kann, weil ich nach einer kurzen Reha-Phase, wenn die Reizzustände abgeklungen sind, das Knie eigentlich sofort auch wieder belasten kann. Das sind jetzt für mich, habe jetzt ein paar Sportarten im Kopf wie Kajak, Rudern, Radfahren, Reiten, vielleicht auch klassischer Langlauf oder Golf. Also wenn das Sportarten sind, die der oder die Sportlerin auch, in denen sie aktiv ist, dann kann man das definitiv bei einem isolierten Kreuzbandriss auch machen. Ja, finde ich ist völlig legitim, vor allem wenn zum Beispiel irgendwelche Wettkämpfe oder irgendwelche Großevents anstehen, denke ich, macht Sinn, bevor man da gleich reinschneidet, das auch zu probieren, weil das Knie in diesen Sportarten einfach nicht so belastbar ist. Aber in höheren Sportart-Leveln mit Stop-and-Go und Gegnerkontakt und hohen Geschwindigkeiten ist es meiner Meinung nach, also irgendwie sogar ein bisschen fahrlässig, wenn man da jemanden sagt, du kannst mit 120 km/h die Streif runterfahren und das geht, das halt, ja, das wächst noch. Das kann ich mir nicht vorstellen und das finde ich einfach, diese Aussage finde ich patientengefährdend, wenn man das meint. Auch die Tatsache, wenn man das am Fußballer oder einer Fußballerin sagt, Handball, Handballerin, Basketball, Basketball, diese Kräfte, die da wirken, dieser Valgusstress, die da auch auf ein Knie wirkt, wenn man sich das mal anschaut, kannst du mir nicht sagen, dass das hält. In einer Zeit, wo der oder die Sportlerin noch sagt, hey, das nehme ich in Kauf. Das kann sein, dass das nach 2 Jahren, nach 3 Jahren vielleicht nachgewachsen ist oder Fasern da sind. Aber wer wartet denn so lang und hat dann vielleicht erst eine Operation, weil es dann doch nicht hält? Ja. Da möchte ich jetzt ja auch so ein bisschen die Lanze für den Amateursport brechen, weil viele Ärzte und Ärztinnen oft betonen, du brauchst keine Kreuzband-OP, musst halt einfach deinen Sport anpassen oder machst halt was anderes, weil es geht ja eh nicht bei nichts, geht ja eh um nichts bei dir, bist ja kein Profi. Das finde ich einfach aus psychologischer Sicht einfach auch irgendwie ein wahnsinnig schlechtes Wording, dass ich jemanden sozusagen seine Leidenschaft auch nehme. Ja, okay, er ist vielleicht nicht Profi, aber es gibt gewisse Sportarten, okay, vielleicht nur Fußball, wo man auch im Amateurbereich Geld verdienen kann und sich zum Beispiel ein Studium damit finanzieren kann, oder was auch immer, ja. Und da denke ich mir so, das ist schon, da tut man schon sich ein bisschen hinstellen wie der Schlaumeier, wenn man da jemanden sagt, na, okay, bitte, du brauchst, machst halt einen anderen Sport. Also es ist schon jeder, der länger einen Sport gemacht hat und einfach mit dem aufgewachsen ist, seitdem er 5, 6 ist und sich dann mit 30, 35 dazu entscheiden muss, dass er das nicht mehr macht, obwohl er dafür brennt und das 2, 3, 4 Mal in der Woche auch macht. Also da finde ich, ist das zu einfach gesagt, wenn man einfach sagt, er sucht einen anderen Sport. Es ist, man muss ja jetzt auch mal sagen, so schlimm ist eine Kreuzbandoperation jetzt auch nicht. Ich selbst hatte 3, die ersten beiden sind mittlerweile schon fast 20 Jahre her. Ich kann alles machen, Marathon laufen, aktiv, Wintersport, ja, also gibt jetzt keine Einschränkungen, die ich habe, wenn man jetzt nur das Kreuzband hernimmt. Ja. Und das war, wie gesagt, vor 20 Jahren, da hat sich in der Zwischenzeit so viel getan, was die Forschung betrifft, was die Reha betrifft. Ja. Und das sind halt einfach, da ist einfach ganz viel, mittlerweile viel Erfahrung dahinter. Und das heilt dann auch gut. Und das sind wir wieder bei den Spezialisten. Natürlich, wenn das ein sehr guter Operateur oder Operateurin macht, ist er mal schon da, die ersten 50% richtig gut. Und wenn dann noch jemand da ist, der die Reha auch gut steuert, dann wird das eine gute Sache auch sein. Und da kann man nicht nur negativ über eine Kreuzbandoperation reden. Ich bin der Meinung, es braucht einfach wirklich individuelle Entscheidungsmodelle dafür, ob man das macht oder nicht. Es gibt einfach viele Faktoren, die meiner Meinung nach dagegen sprechen. Es gibt aber auch Faktoren, die dafür sprechen. Eine Sache, die da zum Beispiel auch ist, die aufgrund so ein wenig, nicht nur aufgrund des Canon Trials, sondern auch aufgrund von anderen Studienergebnissen sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist dieses Cross-Bracing-Protokoll. Was ist das? Das ist einfach so ein Nachbehandlungsschema dafür zur Förderung der Heilung eines gerissenen vorderen Kreuzbandes. Da wird einfach versucht mit gewissen Ansätzen, die so über 12 Wochen dauern im Schnitt, versucht man einfach, dass das Kreuzband wieder zusammenhält. Das schaut dann so aus, dass man in den ersten 4 Wochen sein Knie auf 90 Grad hat, also die ganze Zeit. Das heißt, keine Streckung, keine weitere Beugung, das ist fixiert auf 90 Grad. Dann ab der 5. Woche fängt man dann langsam an, sich weiter in die Beugung zu kommen, auch in die Streckung mehr zu kommen. Also von 60 Grad bis volle Beugung geht man dann, und ab der 10. Woche versucht man dann das volle Bewegungsausmaß dann auch zu haben. Währenddessen hatten die Patientinnen natürlich aktive Reha, immer unter der Voraussetzung natürlich der Vorgaben, damit es da nicht zu einem extra Stress dann noch kommt. Und hier ist so das Ergebnis, dass 30-50% der Patienten Zeichen gehabt haben, dass eine Heilung stattfinden kann. Es gab jetzt aber keinen Zeitraum, dass man sagt, okay, nach den 12 Wochen ist das durch und dann machst du noch einmal 1-2 Wochen Trainingsaufbau und dann bist du wieder dabei. Also auch waren 80 Patienten, die da dabei waren. Es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich hingestellt, das Cross-Bracing-Protokoll, bei dem eine Ruhigstellung in Flexion in 90 Grad für mehrere Wochen vorgesehen ist, dann ist das ja meiner Meinung nach komplett in dem Widerspruch zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten gepredigt haben und gelernt haben, dass es eine frühfunktionelle Reha braucht. Und nach 6 Wochen in Beugung bleibt meiner Meinung nach die Streckung wahnsinnig auf der Strecke. Viel Spaß damit. Die Kollateralschäden, die ich das vielleicht körperlich und psychisch in Kauf nehmen muss, sind betrachtlich, wenn man jetzt so denkt an Arthrofibrose. Ich schaffe vielleicht keine volle Streckung mehr, die Notch wird zu eng und so weiter und so fort. Also da fehlt mir ein wenig, so ein bisschen von meiner Herangehensweise, so die Idee dafür. Super, dass ich dann ein neues Kreuzband oder dass mein Kreuzband zusammengeheilt ist. Aber ich habe dann ein Streckdefizit von 10 Grad und muss erst operieren, weil man dann die ganzen Vernarbungen wegmachen muss, die dann eventuell entstanden sind, weil ich nicht mehr in die volle Streckung komme. Also da fehlt mir einfach das für dieses Cross-Bracing-Protokoll. Mag sein, dass das bei ein paar von den Patienten funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie die nachher mit der Streckung und mit der Beugung zusammen war. ich stelle es mir im Alltag auch wahnsinnig schwierig vor, einfach hier mehrere Wochen in einer 90-Grad-Beugung herumzurennen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, das Knie ist permanent in 90 Grad fixiert. Das heißt, das ist permanent in der Luft, man geht permanent auf Krücken. Stelle ich mir einfach für das Outcome, dass ich nicht einmal weiß, ob es funktioniert und mein Kreuzband auch wirklich wieder zusammenwächst. Also ich persönlich würde es nicht machen. Mir, ja, also das ist halt so mein Ansatz. Und ein weiterer Punkt, der bei der konservativen Reha einfach auch noch ein Thema ist, ist die Gefäßversorgung oder die Vaskularisierung des vorderen Kreuzbandes. Das Kreuzband hat ja generell schon ein wenig eine eingeschränkte Blutversorgung. Es wird ja nur durch ein einziges Blutgefäß eigentlich versorgt. Für die Nerds, der Arteria genicularis media, die entstammt aus der Popliteia, die wiederum aus der Femoralis und so weiter und so fort, steigt immer mehr auf bis zum Aortenbogen. Von da kommt das Ganze und bei einer vorderen Kreuzbandruptur wird halt ein Teil des Bandes von der arteriellen Versorgung sozusagen auch ausgeschlossen. Jetzt denke ich mir, okay, wenn das Kreuzband gerissen ist und gerade im mittleren Drittel zum Beispiel nimmt auch die Gefäßdichte auch wieder ab. Das heißt, oft, wenn ein Kreuzband in der Mitte auch reißt, ist dort eh schon von Haus aus nicht so ein dichtes Gefäßnetz da. Das heißt, da ist dann gar nichts mehr da. Auch wenn eine Teilruptur vielleicht, ist vielleicht ein paar Gefäßstrukturen da, aber generell in meiner Sichtweise ist immer jedes Gewebe, was irgendwie kaputt geht oder was eine Verletzung hat, das braucht Nährstoffe, das braucht Sauerstoff, das braucht einfach frisches Blut und das kriegt man einfach durch Arterien. Und wenn jetzt aber dieses Band gerissen ist und die Blutversorgung eh schon nicht so stark ist, ja, wie soll dann da was hinkommen in einer ansprechenden Zeit, wo ich sage, okay, da wird das, vielleicht wächst da irgendetwas nach, vielleicht vernarbt sich da was, ja. Im MRT sieht man dann vielleicht, dass da was ist, aber ist es wirklich Bandstruktur? Ist es vielleicht einfach kollagenes Fasergewebe, was stabilisiert, aber einfach auch keine wirkliche Stabilität auf physiologischer Sicht auch gibt? Das sind einfach so die Fragen, wenn da nicht so viel Versorgung auch hinkommt, wie sollten da wirklich gutes Zellmaterial auch gebildet werden, dass das wirklich ein stabiles Kreuzband wird, was jemanden auch in höher Sportart-Levels wirklich auch wieder die nötige Stabilität gibt. Das sind einfach so, von da steht halt nie was drinnen von dieser Vaskularisierung, von dieser Versorgung, weil das Kreuzband hat ja auch diesen Synovialschlauch, den vielleicht einige auch kennen. Und dadurch ist es auch ein wenig, oder nicht nur ein wenig, es ist dann extra synovial, nennt man das sozusagen. Das heißt, es ist von der Gelenksflüssigkeit auch abgegrenzt durch diesen Synovialschlauch. Ja. Das heißt, auch da kann sie sich jetzt nicht wirklich wahnsinnig viele Nährstoffe auch holen. Das heißt, all diese Dinge sollten, wenn man wirklich den konservativen Weg geht, muss sowas auch berücksichtigt werden. Und es braucht dann einfach auch Ideen, Techniken, um sozusagen die arterielle Versorgung des Kreuzbandes zu verbessern. Und das ist halt, wenn da eh schon so wenig da ist, ist das halt schon sehr schwierig. Das heißt, konservativer Ansatz, definitiv nicht nur Trainingstherapie, sondern auch ganz viel sich überlegen, okay, wie kann ich denn das Kreuzband versorgen, wie kann ich es ermöglichen, dass das Kreuzband gut versorgt wird, damit ich einfach auf mehreren Ebenen auch arbeite. Ich glaube nicht, dass es nur durch 90 Grad Stellung für 4 Wochen ist und dann langsam schrittweise 12 Wochen, dass das dann auch vielleicht heilt, wie gesagt, irgendwas nach, was auch immer, eine Struktur, aber ob die dann wirklich so stabil ist, dass die diese Newton aushält, die ein Kreuzband auszuhalten hat bei den diversen Sportarten, da fehlt mir ein wenig so die, in meinem Horizont ist das irgendwie geht sich das nicht aus, wenn ich da wirklich sage, ich will da ein bombenfestes Kreuzband haben, dass das auch so meine Levels, wie gesagt, die höhergradigen Levels auch wirklich schafft sozusagen. Nochmals, wie gesagt, der konservative Weg sollte immer bevorzugt werden. Gerade zum Beispiel jetzt, abgesehen vom Kreuzband, so Sachen wie Knorpelschaden, bevor es dann mal zu einer Operation kommt. Aber es sollte stets individuell entschieden werden, meiner Meinung nach. Dazu hilft einerseits, kann man natürlich im der Kreuzband oder im Bereich des vorderen Kreuzband gibt es diese Copper, Non-Copper und Adapter-Schema. Man kann mit dem arbeiten, aber eben auch die Berücksichtigung der Sportart. Ich hatte da vor kurzem ein Beispiel, wo eine Sportlerin einen Kreuzbandriss kurz vor einer Großveranstaltung erlitten hat. Für die Sportlerin natürlich Worst Case, eh klar. OP wurde vom behandelten Arzt eigentlich auch gleich fixiert, OP-Termin, alles schon ausgegeben. Und dann hat eben mein Physiotherapeut diesen Trend sozusagen in den Raum geworfen und ihr einen Floh ins Ohr gesetzt, dass man jetzt mal 8 Wochen konservativ macht und dann kann sich das ausgehen mit dem Großevent. Es kam dann aufgrund von Anraten und einigen anderen Experten dann ohnehin doch zu einer OP, was auch gut war, denn es war jetzt nicht nur das Kreuzband verletzt, waren auch noch andere Strukturen dort verletzt und die mussten auch mit behandelt werden. Und ja, konservativ definitiv, wenn es eine gute Evidenz gibt, wenn es ein gutes Nachbehandlungsschema dafür gibt, etwas, was sich bewährt hat, wo man wirklich auch sagen kann, hey, das geht sich in dem und dem Zeitraum, da braucht man dies, das und das und so weiter und so fort. Und wenn das gegeben ist, dann geht das auch wieder. Also es braucht halt einfach auch die Zeit für so einen konservativen Ansatz. Es braucht die privaten und die sportlichen Umstände sehr, sehr gerne, wenn es einen guten Reha-Plan dafür gibt. Aber eine OP muss nicht um jeden Preis stattfinden, das ist schon klar. Denn es gibt natürlich viele Beispiele, dass es auch ohne Kreuzband funktioniert oder dass es zu einer Heilung kommen kann. Aber es ist halt auch nicht fix und keiner kann dir garantieren, dass es auch dann funktioniert. Das heißt, bei einer OP hingegen, da hat man ganz viel Erfahrung. Da weiß man, okay, so, das ist dein Nachbehandlungsschema da. Best case, 7 bis 9 Monate bist du wieder am Platz. Und dann kann man auch planen in sportlicher Hinsicht, in privater Hinsicht und so weiter und so fort. Deshalb, ich weiß, wir Physios stehen ja gerne im Kampf Operation versus konservativ und wenn am liebsten alles konservativ machen, definitiv ja. Es gibt meiner Meinung nach ganz viele Verletzungsbilder, Pathologien, wo einfach viel, viel zu früh operiert wird. Wir wissen das alles. Da gibt es klassische Beispiele dafür. Ich finde, es sollte aber, was das Kreuzband betrifft, nicht so ein Kampf sein mit, hey, wir Physios, wir zeigen den Chirurgen, was alles möglich ist mit der konservativen Reha, weil die OP immer schlechter ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, ja, es gibt Pathologien im Zuge des Kreuzbands. Ich bin da einfach kein Freund davon, weil es fehlen mir, wie gesagt, einfach diese klaren Vorgaben, diese klaren Nachbehandlungsschema, diese klare Message auch, okay, was für ein Gewebe wird wirklich nachgebildet, ist das dann wirklich auch so stabil, mit was für einer Struktur haben wir es da wirklich zum tun, weil das hat ja so auch keiner noch überprüft, ja, man macht ein MRT, man macht vielleicht eine klinische Untersuchung, sagt, okay, das ist stabil, aber wie das jetzt histologisch ist, dieses neue Band, was sich da gebildet hat, das, wie gesagt, das würde mich brennend interessieren und das kannst du ja eigentlich dann nur kontrollieren, wenn du sagst, du machst das Knie auf, machst eine Arthroskopie, nimmst eine Biopsie von diesem Kreuzband und schaust, wie da die zelluläre, physiologische Zusammensetzung dann noch ist, weil dann kannst du wirklich sagen, okay, das hat sich nachgebildet, das ist wie ein, von der Struktur, von der Zusammensetzung wie ein richtiges Kreuzband. Und dann kann man das auch machen. Aber ich finde es eben rückblickend jetzt nochmal einfach sehr fragwürdig, wenn wir jetzt Sportler und Sportlerinnen, die natürlich alles daran setzen, beim Großevent dabei sein zu möchten, mit solchen Aussagen schon, ja, wenig die Gesundheit gefährden, meiner Meinung nach, weil das wäre in dem Fall, was ich erwähnt habe, auch passiert, weil die anderen Strukturen, die da einfach verletzt waren, die hätten einfach noch mehr Schaden zuführen können und dann hätte es einfach zu noch gravierenderen Folgeschäden kommen können. Und dann war es vielleicht mit der Karriere. Also da, ich finde, Information, Education ist einfach super wichtig, aber eben halt aufpassen mit diesen Halbwissen, nur weil ich da mal eine Studie gelesen habe. Es braucht einfach hier, gerade was den Sport betrifft, einfach so eine Population. Ich glaube, das ist so schwierig, das umzusetzen, zu sagen, okay, ich habe jetzt 300 Fußballer und bei 150 mache ich konservativ und bei 150 mache ich die Reha und dann schaue ich nach 9 Monaten, wie es allen geht. Das wirst du nie bekommen. Das wird kein Fußballer, Fußballerin auf höherem Niveau, wird das mit sich machen lassen und auf Amateurniveau wahrscheinlich auch nicht, weil im Endeffekt mag ja jeder wieder seine Sache machen und wie gesagt, einfach, ich denke mir, es ist wichtig, Patienten und Patientinnen darüber aufzuklären, dass es einfach auch den konservativen Ansatz gibt. Nicht jeder mag vielleicht operieren, vielleicht gibt es Leute, die Angst haben vor Operationen. Ich habe auch einige konservative Kreuzbandrehas auch schon gemacht, einfach aus, weil die Patienten, die Sportler, Sportlerinnen gesagt haben, mein Sportart braucht es nicht so intensiv. Ich habe mir das einfach gerissen beim Skifahren, aber darauf kann ich verzichten. Meine Sportart ist Triathlon, damit kann ich gut leben. Das funktioniert auch. Und deshalb denke ich mir, spielt da einfach diese Sache eine ganz, ganz große Rolle. Es muss einfach immer individuell entschieden werden. Ich glaube, dass das Thema konservative Kreuzbandreha ganz schwer zu erforschen ist, meiner Meinung nach. Im wirklichen sportlichen Setting, vielleicht mit eben wie gesagt Hausgartenküche sehr gerne, aber im sportlichen Setting ist es meiner Meinung nach ein sehr, sehr schwerer Ansatz, das wirklich auch durchzuziehen, dass man da auch wirklich Zahlen hat, dass man da Richtwerte hat, dass man sagt, okay, so und so kann es funktionieren. Mein persönliches Ziel ist nämlich eigentlich jetzt immer Sportler und Sportlerin bestmöglich mit diesen 3 E's, ihr kennt es, die Evidenz, Erfahrung und Expertise in ihrer Reha zu unterstützen. Ich möchte jetzt nicht mit der Gesundheit, mit der Karriere oder mit Ängsten von Sportlern und Sportlerinnen spielen, solange es eben keine solide Grundlage für ein sicheres Nachbehandlungsschema im konservativen Weg gibt. Es kann natürlich, wie gesagt, nochmal, es kann funktionieren, aber für mich gibt es dabei noch keine Argumente, die den Weg der Operation, wenn es eben Sportarten sind, die meiner Meinung nach ein stabiles Kreuzband brauchen oder ein Kreuzband benötigen, da fehlen mir dabei noch die Möglichkeiten und die sicheren Ergebnisse auch, dass ich das jemanden auch klar kommunizieren kann, dass es so ist. Was bedeutet das zum Beispiel für mich zählt, ist dieser Synovialschlauch vorhanden, der einfach super wichtig ist, weil da natürlich auch eine leichte Gefäßversorgung drinnen da ist. Das ist meines Wissens nach mit den aktuellen MRTs schwer zu erkennen. Da braucht man, glaube ich, irgendwie so ein 8-Tesla-MRT. Da wirst du nie den Termin bekommen für die Allgemeinheit. Das heißt, ist der da, gibt es eben die Sicherheit, dass das Kreuzband wirklich zusammenwächst mit der und der Methode. Wie lange dauert es, bis zusammenwächst? 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre? Was kommuniziere ich dem Patienten? Schauen wir mal. Das Wort schauen wir mal ist in Österreich, also wir Österreicher und Österreicherinnen, wir schauen extrem gern. Und schauen wir mal bedeutet bei uns eigentlich im Endeffekt so viel, dass man bemüht sich sozusagen den Wunsch zu erfüllen, aber man kann es nicht versprechen. So in die Richtung. Und ich denke, wenn du das einem Patienten dann so sagst, ich meine, hat der oder die ja auch nicht wirklich was davon. Das ist halt einfach auch wieder so ein sondern da braucht es einfach klare Aussagen. Und wenn wir die derweil noch nicht haben, aufgrund der Evidenz, dann muss man halt mit der Erfahrung und mit der Expertise von anderen hergehen. Und das sind einfach dann so die Dinge. Was für Risiken nimmt der oder die in Kauf? Kann es zu einer gröberen Verletzung kommen? Kann der Knorpel dann beteiligt sein? Andere Strukturen im Kniegelenk? Kann ich eine längere Ausfallsdauer dann haben? Und ich muss mir natürlich bewusst sein, konservativer Weg heißt immer, kann ich auch lebenslang trainieren oder muss ich mir dann in 10 Jahren, wenn ich dann vielleicht im Job oder Familie einfach nicht mehr die Zeit habe für ein regelmäßiges Training, kommt es dann eh ohnehin erst zu einer OP, weil es dann einfach nicht mehr geht. Das sind einfach Dinge, die wichtig sind. Es gibt dann natürlich auch so klassische Faktoren, die für eine OP sprechen und die vielleicht für eine konservative Therapie sprechen. Also da gibt es unterschiedliche Auflistungen, Faktoren, die dafür einfach zählen, eben Begleitverletzungen, hoher Anspruch sind jetzt Sachen, die für eine OP sprechen, wenn starke Instabilität da ist, wenn ja, wahnsinnige Reizzustände permanent auftreten, dann sind das einfach Dinge, die Faktoren, die sprechen dann für, okay, dass das operiert wird. Es gibt da natürlich, wie gesagt, auch nochmals, wenn das, sagen wir mal so, die Ablehnung gegenüber einer Kreuzband-OP da ist, wenn es vielleicht nur eine Teilruptur ist, könnte man es probieren, wenn man sagt, okay, da sind Gefäßverbindungen noch da, man kann das stimulieren, das Kreuzband, dann braucht es aber natürlich auch diese Reize, um das Kreuzband auch zu stimulieren. Wenn es wirklich ein isolierter Kreuzbandriss ist, muss ich auch sagen, dass das sehr selten in letzter Zeit vorkommt. Das heißt, meistens ist immer ein Meniskus dabei, wo es dann ohnehin zu der OP kommt. Das heißt, so diesen isolierten Kreuzbandriss, der habe ich das Gefühl, der wird immer seltener. Einfach, glaube ich, weil die Sportarten immer schneller werden. Deshalb, glaube ich, ist das auch ein Punkt, der auch sehr gegen die konservative Behandlung dann spricht. Genau, das sind einfach so Sachen. Und wie gesagt, aktuell im Sportbereich ist die Lage meiner Meinung nach sehr unsicher. Bei Nichtsportlern mag der konservative Weg definitiv eine Option sein. Im Sport jedoch fehlen für mich oder gibt es einfach viele Faktoren, die aktuelle Studienlage einfach nicht abdeckt. Auch da aber wieder, bitte, es gibt kein Schwarz- oder Weißdenken, da braucht es den grauen Weg sozusagen. Das ist meine Meinung. Es gibt Beispiele dafür, dass Sportler und Sportlerinnen ohne Kreuzband auch spielen. Ich kenne nur sehr wenige, es gibt sie, vor allem im Leistungssport oder im Amateursport sehe ich das sehr selten, aber wie gesagt, es gibt sie, ich weiß es. Ich selbst habe auch mal ein Jahr lang ohne Kreuzband gespielt, einfach aus dem Grund, weil ich es nicht wusste, und ich denke, es gibt vielleicht auch viele andere, die das nicht wissen, aber ich habe damals, kann es jetzt nur von mir sagen, einfach eine richtig gute Muskulatur gehabt. Habe mich einfach nicht wirklich instabil gefühlt und konnte spielen. Mein Knie hat auch keine groberen Probleme gehabt. Also ich hatte da eigentlich nie irgendwie ein Schmerz oder irgendeine Reaktion. Also von dem her null Zeichen einfach da. Denke, so geht es vielleicht auch vielen. Trotzdem, bei mir war dann einfach eine Aktion im Alltag, einfach in der U-Bahn gestanden, auf einmal hat die leicht gebremst und auf einmal ist mein Knie weggegangen in dem Moment, wo einfach die Muskulatur nicht darauf vorbereitet war. Und dann habe ich mir einfach noch mehr kaputt gemacht, dann ging der Meniskus auch flöten oder ein Teil davon, und der Knorpel hat auch eine leichte Fissur damals abbekommen, und das, wie gesagt, war jetzt auch nicht die angenehme Situation dann, weil das ziemlich weh dann hat, und dann eben hat man dann damals bei mir gesehen, dass sich dieses Kreuzband einfach schon komplett aufgelöst hat, dass da gar nichts mehr da war, keine Stumpfe, deshalb ist man davon ausgegangen, dass das auch kein frischer Riss mehr war. Aber wie gesagt, es kann sein, dass Leute auch im Hochleistungssport mit einem gerissenen Kreuzband auch höhere Level-Sportarten machen, weil sie es wie auch immer irgendwie gut kompensieren können. Oder es ist, das hat sich irgendwie verwachsen mit dem hinteren Kreuzband und es ist so eine Pseudostabilität dann auch entstanden. Aber im Großteil, glaube ich, ist es trotzdem einfach so, dass die wenigsten noch dafür bereit sind, dieses Risiko einzugehen, weil es, um nochmal darauf zurückzukommen, einfach auch hier diese Daten fehlen, die, wie gesagt, in der Theorie machst du halt keine Erfahrungen, deshalb muss man die Sachen ausprobieren, aber nochmal, ich glaube, dass es schwierig ist, da jemanden zu finden, ihm zu sagen, hey, komm, wir probieren das jetzt konservativ, du verlierst vielleicht weiß ich nicht, wie viele Monate, und es kommt dann doch zu einer OP. Und ja, das ist einfach der Satz, der mir da ein bisschen in der Erklärung dann eben doch etwas hilft, sage ich mal. Und das heißt, es muss immer individuell entschieden werden, konservative Reha. Es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, was den Kreuzbandriss betrifft. Das sollte immer individuell auch abgeklärt werden. Was mir viel, viel wichtiger ist, und das ist mein Ansatz eigentlich in der ganzen Diskussion, anstatt zu sehr darüber nachzudenken, ob jetzt eine konservative Reha Sinn macht oder nicht, dass wir uns eventuell auch mehr auf unsere Arbeit konzentrieren und dadurch vielleicht diese ganzen Rehrupturraten minimieren, weil die sind ja auch oft ein Argument dafür, dass halt so viele Rehrupturraten passieren, dass man dann gleich den konservativen Weg macht, weil die OP ja auch nicht sicher ist. Ja. ich glaube, es gibt da auch noch immer wahnsinnig viel zu tun und viel Aufklärungsarbeit zu leisten, denn selbst im Jahr 2024 passieren in der Kreuzbandreha immer noch Dinge, die meiner Meinung nach zu hinterfragen sind. Ich möchte jetzt kein Kolleginnen-Bashing betreiben, steht mir einfach nicht zu, aber ich habe letztens wieder eine Patientin bekommen, die ersten Wochen woanders Physiotherapie gemacht hat und 7 Wochen postoperativ zu mir dann kam. Und im Erstgespräch hat sie mir gesagt, dass sie vor 2 Wochen das erste Mal laufen war. Da reden wir von 5 Wochen postoperativ und das Ganze auf Anraten ihres Physiotherapeuten. Und ihr hat das gar nicht gut getan, ihr Knie hatte Schmerzen, Schwellung und so weiter und so fort. Bei allem Respekt. Jeder versucht natürlich immer das Beste zu machen, aber ganz ehrlich, ich meine, hey, 5 Wochen nach einer Kreuzband-OP laufen gehen, auf Anraten des Physiotherapeuten, also entweder war das kein Physio und das war jemand, der sich einfach nur so nennt, aber ganz ehrlich, ich meine, das weiß ich als Studierender im dritten Semester, glaube ich, dass ich nach 5 Wochen nicht laufen gehe. Aber das ist das, was ich meine. Bei allem Respekt, aber da fehlen uns diese grundlegenden Hausaufgaben, die haben wir dann nicht gemacht, wenn sowas auftritt. Und dann, wie sollen wir uns dann vor Ärzten oder Ärztinnen, wie sollen uns die dann ernst nehmen, wenn der sagt, ja, ich war jetzt laufen nach 5 Wochen. Ja. Also echt, und ich glaube, bevor wir da uns jetzt alle darüber diskutieren, konservativ, operativ, dann sollten wir eher mal schauen, dass wir vielleicht uns, was die Reha betrifft, noch besser werden in der Edukation, der Ausführung der Übungen, was braucht's für Reize, nicht einfach so ein starres Denken haben, sondern einfach, es braucht eben in der Kreuzbandreha auch ständiges Update. Du kommst mit den Techniken, die du vor 20 Jahren gemacht hast, das ist schon wieder überholt. Klassisch Beinstrecker, den kann man machen. Ja, auch der Valgusstress wird ja immer verteufelt. Ja, natürlich am Anfang, wenn das alles noch in der Einheilungsphase ist, ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt kann und muss ich auch einen Valgusstress auf das neue Transplant bringen. Weil ich habe es eh schon mal erwähnt heute, wenn ich mir Sportarten anschaue, wie Basketball, wenn man da einen Step-Schritt macht im Tempo, wenn ich im Handball Bewegungen sehe, wenn ich im Fußball Bewegungen sehe, ich habe immer einen Valgusstress dabei. Und wenn ich das nie übe, wenn ich immer nur sage, du musst deine Beinachse gerade halten, dann bereite ich das Knie eigentlich nicht darauf vor, was der oder die im Sport braucht. Ja. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das wichtig, dieses Transplant bei der Einheilung nicht zu spüren, aber später brauche ich die funktionellen Reize auch darauf, dass ich hier auch in den Valgus kommen kann und den auch natürlich kontrollieren kann. Das heißt, auch da muss man einfach umdenken. Also für mich macht es, wie gesagt, viel mehr Sinn, uns einfach darüber klar zu werden, was es in der Reha braucht, was braucht eine gute Reha. Ja, Return-to-Sport-Tests auf jeden Fall, aber auch da, finde ich, ist ein sehr starres Denken da. Wir machen das nach 3 Monaten Return-to-Run, weil das gibt das Schema vor. Nein, das ist individuell, es kann auch sein, dass es nach 4 Monaten erst ist. Ja. Also ich glaube, auch da in der Kreuzbandreha, wie gesagt, braucht es einfach auch noch schöne Nachbehandlungsschemata und Aufklärung und Unterschiede der Transplante und so weiter und so fort, weil das einfach ganz wichtig ist. Und mein Ansatz ist, wenn das Kreuzband nicht wirklich enorm wichtig für die Kniestabilität wäre, hätte es die in der Evolution wahrscheinlich auch nicht überlebt. Also ich glaube, dieser kurze Abschnitt, diese 2 bis 3 Zentimeter, so groß wie das ist, hat schon eine große Bedeutung. Deshalb hat der Körper das auch von Geburt an dorthin gemacht. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass das nachhält, sehr gerne. Wenn ich es aber ersetzen kann, ja, nehme ich das auch. Und wie gesagt, noch einmal, es gibt ja viele Beispiele, dass eine Kreuzband-OP der richtige Weg dann noch war, die Leute keine Probleme haben, solange einfach auch alles gut läuft. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir unsere Hausaufgaben machen als Physios, weil wenn du die Reha gut planst und wenn wir uns auf das Handwerk fokussieren, was wir auch können, wofür wir auch da sind, Sportler und Sportlerinnen zu unterstützen, wieder fit zu werden nach einer Operation und da auch wirklich gute Pläne haben, gute Erfahrungen haben, gute Wege, wie wir den oder die Sportlerin dabei auch unterstützen können, dann wird auch eine Kreuzband-OP ein sehr gutes Outcome haben. Und davon bin ich einfach überzeugt. Und ja, mein konservativer Ansatz von der Reha-Phase her ist für mich natürlich, dass ich das meistens so über einen Zeitraum von mindestens 12 bis 16 bis 20 Wochen gestalte, je nach natürlich auch wieder sehr individuell. Da geht es einfach mal darum, dass das Knie reizfrei wird am Anfang. Dann, wenn das Knie reizfrei ist, dann starte ich klassisch natürlich in ein Krafttraining. Da kann man gerne schon mit höheren Lasten noch einsteigen, muss nicht im koordinativen Bereich anfangen. Aber da geht es dann natürlich um Muskelaufbau, Stabilität, also alles, was natürlich in einer klassischen Kreuzbandrehe auch da wäre. Und auch was das Überprüfen dann betrifft. Also am Ende von einer konservativen Reha muss der oder die Betroffene natürlich das gesamte Protokoll machen, was auch jemand macht, der operiert worden ist, der zum Beispiel dann im 7., 8., 9. Monat wieder einsteigt. Dasselbe Protokoll, sowohl in der Praxis als auch am Feld, muss der oder die konservativ dann auch können. Und da ist dann halt immer die Frage, da ist dann oft, ja, da zeigt sich's dann eh, ob das Knie so stabil ist. Da kannst du den besten Trainingsplan gemacht haben, aber wenn diese 2 bis 3 Zentimeter Stabilitätskomponente da in deinem Knie einfach fehlen, so groß wie das Kreuzband ist, dann kannst du den besten Trainingsplan schreiben, es wird dann trotzdem nicht halten bei der Überprüfung. Und das siehst du halt bei der Überprüfung und das zeigt dir dann eh, also da kann es dann auch schon einmal passieren, dass genau dann das Knie auch weggibt in der Überprüfung, aber dafür ist dieser Test auch da, meiner Meinung nach. Das ist natürlich mit einer sehr, ist eine keine schöne Situation. Ich hatte es bis dato noch nicht, aber wenn du dann im Test selber diese Giving-Away-Attacke hast, weil das dann doch nicht hält, deshalb auch wir Physios, wir müssen da wirklich auch diese, gerade bei Kreuzbandriss oder konservativer Kreuzbandriss und normaler auch, wir müssen da auch den Weg aufs Feld machen, wenn wir da wirklich bis zum Schluss begleiten wollen, auch wenn wir außerhalb eines Vereins arbeiten. Aber da braucht es auch Testprotokolle, nicht nur mit Single Hop und mit Kraft, da braucht es auch diese T-Tests, diese individuellen Läufe und so weiter und so fort. Da kann sich jeder was zusammenstellen. Ich werde in den nächsten Folgen eh auch noch darüber sprechen, aber das ist einfach super wichtig, dass man das auch wirklich überprüft und nicht dem Patienten nach 12 bis 16 Wochen Krafttraining dann sagt, so, jetzt kannst du wieder zurück und dann passiert, sondern da muss man auch dann dazu stehen und die Eigenverantwortung übernehmen, sagen, wir überprüfen das jetzt wirklich auf Herz und Nieren, ob das funktioniert und dann sehen wir, ob das auch geht, ob du wieder am Platz zurückkommst oder nicht. Das ist so für mich ein wenig der Ansatz in der konservativen und in der operativen Therapie. Also ich glaube, ihr habt es gemerkt, für mich ist der konservative Ansatz definitiv ein Weg, aber im Sport für mich sehr, sehr schwierig, außer die Sportart lässt es zu. In höhergradigen Sportarten definitiv glaube ich, dass es nicht möglich ist. Aktueller Stand der Dinge, vielleicht gibt es da noch andere Techniken, weil einfach so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass es für mich ja sehr, sehr schwierig wird, das auch dann umzusetzen. Es braucht einen guten Nachbehandlungsplan, das ist mir wichtiger als irgendeine Diskussion über konservativ oder operativ. Ich glaube, egal welchen Weg du gehst, hab wirklich Ahnung, was da abgeht in dem Kniegelenk, biomechanisch, physiologisch, vaskulär und so weiter und so fort, weil dann musst du auf all diesen Punkten dann auch ansetzen. Neuroplastizität ist da auch ein Thema, ja. Also all diese Dinge spielen da einfach eine Rolle und da ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema, weil dann kann, welcher Weg auch immer es ist, kann der auch wirklich zu einem Erfolg führen und das ist definitiv das, was im Vordergrund stehen sollte. Und alles andere ist sozusagen dann eh die Natur, die entscheidet, ob das Kreuzband dann heilt, ob das stabil ist, das Kniegelenk und so weiter und so fort. Nächste Folge gibt es dann Tag 0 oder Tag 1 nach der Operation. Da geht es dann um die ersten 6 Wochen des Kreuzbandrisses. Freue ich mich schon sehr drauf, euch das präsentieren zu dürfen. Bis dahin nochmals, wie gesagt, Entschuldigung für diese längere Pause. Aber jetzt bin ich wieder zurück mit dem Sportphysiotalk Podcast. Ich freue mich schon, das restliche Jahr ist gut gefüllt mit Folgen. Und macht es gut. Bis zur nächsten Folge in Teil 3 des vorderen Kreuzbandesriss.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.